Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Es ist ja jedes Jahr wieder spannend zu überlegen, wie gestaltet man eigentlich diese Passionszeit? Wir haben so ein kleines Team, das sich Gedanken macht über Themen in den Gottesdiensten. Und einer aus dieser Runde hatte die Idee, lass uns doch mal gucken, was denn damals diese Passionszeit mit den Jüngern gemacht hat. Mich hat die Idee angesprochen, ich hatte aber erstmal noch keine konkrete Vorstellung davon, was das bedeutet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte nicht erwartet, wie persönlich bewegend diese Beschäftigung mit diesen Geschichten ist. Einzutauchen in das Leben von diesen einzelnen Jüngern, von den Menschen, die um Jesus herum waren und was diese Zeit, diese Passionszeit mit ihnen gemacht hat. Ein kleiner Einblick, weil ihr das ja nicht mitgekriegt habt, ihr hört heute nur eine davon. Wir haben uns einmal die Maria angeguckt. Maria, die Schwester von Martha und von Lazarus, die Verschwenderin. Was bringt sie dazu, dieses kostbare Öl zu verschwenden? Ihre Geschichte, super spannend. Danach ging es um Judas. Judas, der in seinem Leben irgendwo falsch abgebogen ist, ohne dass wir genau wissen, wann das genau passiert ist und warum. Somit war er der verlorene Jünger. Letzten Sonntag haben wir über Thomas nachgedacht. Thomas, dem oft das Attribut der Zweifler anhängt. Also das denkt man als erstes, wenn man Thomas hört. Zumindest ging es mir so. Aber mir hat gezeigt, dass dieser Thomas überhaupt gar kein Zweifler war, sondern ein Mutiger im Glauben. Ich finde es total spannend, diese Geschichten zu lesen, zu forschen, zu gucken, was hat das eigentlich für die Menschen damals bedeutet, die das miterlebt haben. Und ihr heute kriegt den vierten Teil mit, und zwar bevor ich ihn in meiner Gemeinde halte. Denn als ich dem Siggi diese Predigen geschickt habe, hat er sich für diese entschieden und hat gesagt, Mensch, über den habe ich tatsächlich noch nie was gehört. Das wäre doch mal spannend. Das Ziel dieser Reihe ist, dass wir, die wir in der Passionszeit sind, uns mit der Frage beschäftigen, was macht denn so eine Krisenzeit oder was hat die denn damals gemacht mit den Jüngern, mit denen, die Jesus ganz nahe waren? Und im übertragenen Sinne, was macht das denn mit uns, mit unserem Glauben? Sind wir wie der Thomas zweifelnd oder mutig oder lassen wir uns von seinem Glaubensmut anstecken? Das ist mein Ziel. Ja, was hat diese Zeit, diese Krisenzeit mit den Jüngern damals gemacht und was bedeutet das für uns? Heute werden wir uns einer Person in der Geschichte von Jesus zuwenden, über die wir gar nicht so viel wissen. Ein Mann, von dem weder zuvor noch hinterher je nochmal die Rede ist. Aber das, was er tut, ist so gewichtig, dass alle vier Evangelisten unabhängig voneinander über ihn berichten. Und jeder ein bisschen anders. Es geht um Josef von Arimathäa. Den Namen schon mal gehört? Klingelt irgendwas, ne? Irgendwas hat der mit der Passion zu tun. Irgendwo taucht er auf. Ich habe ihn als den verdeckten Jünger bezeichnet, weil er bis zu diesem Moment unter dem Radar lief. Weil er bisher verdeckt war. Keiner hat, weiß nicht, ob jemand von ihm wusste, was er geglaubt hat, wofür er stand. Aber in der Passion tritt er aus dem Schatten ins Licht. Und mit dieser Thematik, da kehrt sich etwas um. Darum geht es mir heute in dieser Predigt. Gucken wir uns ein bisschen was zu diesem Josef an. Josef, dieser Beiname von oder aus Arimathäa, man geht tatsächlich davon aus, dass es um einen Ort geht, der ungefähr 30 Kilometer nordwestlich von Jerusalem lag, und zwar nahe dem Grenzgebiet zu Samaria. Vielmehr wissen wir von seiner Herkunft nicht. Wir wissen aber, dass er Mitglied im Hohen Rat in Jerusalem war. Also das Gremium, das, nachdem Jesus verhaftet wurde, ihn verurteilt hat. Und da steht explizit bei Matthäus 26, 59, dass der gesamte Hohe Rat zusammen war. Also gehe ich davon aus, dass auch der Josef dabei war. In dem Moment, wo Jesus vor den Hohen Rat geführt wurde und die Frage war, können wir dem irgendwas anlasten? Josef war ein reicher Mann und er hatte im Rat wohl eine wichtige Stimme, denn Markus schreibt, dass er ein angesehenes Mitglied des Hohen Rates war. Also nicht irgendein Mitläufer, ein angesehenes Mitglied. Er hatte Einfluss. Darüber hinaus heißt es da, dass er gütig und gerecht war. Und dass er in jener Nacht mit der Entscheidung des Hohen Rates und mit dem Vorgehen der anderen Ratsmitglieder nicht einverstanden gewesen ist. Lukas 23, Vers 50. Er war nicht einverstanden. Er hatte eine andere Meinung. Aber wenn wir dann an der Stelle lesen, wo sie über ihn urteilen, lesen wir weder etwas von Josef noch von irgendwelchen Gegenstimmen. Eigenartig. Manchmal wäre es gerade in diesen Geschichten spannend, Mäuschen zu spielen, einzutauchen, dabei zu sein. Ja? Weil wir können nur puzzeln, wir können es nur zusammensetzen über die Dinge, die wir wissen. Wir wissen zum Beispiel auch nicht, ob sich Josef und Jesus in ihrem Leben irgendwann begegnet sind. Irgendeine Verbindung muss es geben. Ich weiß, ich kenne sie aber nicht. Der Nikodemus, der taucht nachher nochmal auf. Über den Nikodemus haben wir einen Bericht. Da schreibt uns Johannes im Kapitel 3, dass er eines Nachts heimlich zu Jesus kam und dann wird uns dieses Gespräch wiedergegeben. Also über Nikodemus haben wir so eine Geschichte, so eine Vorgeschichte. Über Josef kennen wir sie nicht. Was wir wiederum wissen ist, das schreibt uns Lukas in Lukas 23, dass er zu denen gehörte, die auf das Kommen des Reiches Gottes warteten. Naja, warteten da nicht alle Jünger, also alle Juden darauf? War das nicht die große Erwartung in Israel? Warum betont es der Lukas hier? Ich werde ein bisschen erinnert an Simeon und Hanna, die im Tempel lebten und warteten, dass der Messias kommt. Hatte er mit dieser Gruppe irgendeinen Kontakt? War er so jemand, der nochmal ganz besonders dafür gebetet hat, eine Sehnsucht danach hatte, dass Gott eingreift? Diese Vermutung legt zumindest diese Aussage von hier im Lukas-Evangelium nahe. Leider wissen wir nicht sehr viel mehr. Aber eins noch. Interessant ist, wie Johannes über Josef schreibt, er war insgeheim ein Jünger von Jesus, denn er fürchtete sich vor den führenden Juden. Er war insgeheim ein Jünger. Er gehörte also zu dieser Gruppe Menschen, die für sich erkannt haben, dass Jesus der ist, auf den wir alle warten. Und diese Nachfolger, diese Jünger, die wirklich an diesen Jesus geglaubt haben, die gab es in allen Schichten der Gesellschaft. Die gab es bei den einfachen Menschen, die gab es in der Mittelschicht, die gab es aber auch bis hinein zu den Menschen, die im Hohen Rat saßen, bei den Führern. Aber es war eine kleine Gruppe. Und es drohte ihm, so wie dem Nikodemus auch, der Ausschluss aus diesem Rat, wenn sie sich offen dazu bekannt hätten. Also sich klar zu Jesus zu stellen und sagen, ich glaube, dass er der Messias ist, hätte wahrscheinlich krasse Konsequenzen gehabt. War es darum, dass er bisher eher sich zurückgehalten hat? Dass er dadurch ein insgeheimer Jünger war von Jesus? Wenn ich mich so hineinversetze in die Situation, auf der einen Seite eine hohe Stellung zu haben, einen Rang zu haben, ja, damit ist ja auch unser Status verbunden und unser Geld und all das. Und dann zu merken, wenn ich das jetzt wirklich offen sage, was ich glaube, dann wird mir das vielleicht weggenommen. Dann sitze ich auf der Straße. Ich kann mir also vorstellen, dass dieser Josef ganz schöne innere Kämpfe durchgemacht hat. was sage ich jetzt oder was sage ich nicht? Und hier möchte ich eine erste Verbindung zu uns ziehen, weil ich glaube, dass doch jeder von uns diese Spannung kennt, oder? Situationen im Leben, wo wir merken, halte ich jetzt die Klappe oder stehe ich jetzt auf? Bekenne ich jetzt, was ich wirklich glaube, was mir auf dem Herzen liegt? Oder merke ich zutiefst die Konsequenzen, weiß ich nicht, ob ich die tragen möchte? Bin ich eigentlich klar genug, was mein Leben mit Jesus angeht? Also, wenn ich jetzt hier vorne stehe, ne, als Pastor von der Kanzel, da fällt mir das relativ leicht. Weil ich davon ausgehe, die meisten, die hier sitzen, die teilen diesen Glauben, denen muss ich das jetzt nicht irgendwie erklären oder muss da irgendwas verteidigen. Aber wie ist das bei meinen Volleyballkollegen? Wie verhalte ich mich eigentlich da? Bin ich da auch klar? Ich habe noch eine Jugendgruppe, mit denen ich regelmäßig zusammen bin, und wir haben uns vor ein paar Wochen einer Aktion angeschlossen, die ich schon als Jugendlicher mal gemacht habe. Ich habe hier so ein Bändchen um. Ich weiß nicht, wer das schon mal gesehen hat. WWJD. What would Jesus do? Und ich finde es total spannend, weil das habe ich so als 16-, 17-Jähriger mal gemacht. Jetzt bin ich ein paar Jahre älter. Ich habe mir vorgenommen, diesen Jugendlichen im Gruppenchat jede Woche so einen kleinen Reminder zu schicken für die Zeit. Also immer einmal die Woche so was Persönliches, was ich erlebt habe, so als Erinnerung an die Aktion. Und letzte Woche habe ich reingeschrieben, dass ich das Bändchen tatsächlich auch beim Volleyball angelassen habe, weil ich gemerkt habe, es geht sogar, man kann sogar mit dem Bändchen Volleyball spielen. Und dass ich wieder mal am Rand saß und es kamen so unsere typischen Volleyball-Fangesänge. Und plötzlich habe ich gemerkt, ich kann da jetzt gerade nicht mitgrölen. Warum? Weil da Gesänge dabei sind, die tatsächlich den Gegner sehr stark diffamieren. Und ich gemerkt habe, das eigentlich fand ich es schon immer doof, aber ich habe halt mitgegrölt, ja? Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, stopp. Da ist irgendwie so eine Linie, da möchte ich heute nicht drüber gehen. Das war jetzt noch relativ einfach, weil das haben die anderen ja gar nicht groß mitgeschnitten, dass ich da jetzt gerade nicht mitsinge. Aber wie ist das wirklich mit unserem Glauben stehen vor den Menschen, die das nicht teilen? Oder wie ist das in der offenen Werkstatt, in der ich als Handwerker im Repair-Treff mitarbeite? Wie offen stehe ich denn da zu dem, was es bedeutet für mich zu glauben und an Jesus zu glauben? Also ich merke, die Gringer haben ja schnell mit Spitz gekriegt, du bist Pastor. Das heißt, dass die mich mit Glauben in Verbindung bringen, ist gar nicht das Thema. Aber dass ich wirklich sage, wer Jesus für mich ist. Ich will die Leute auch nicht mit frommen Antworten zutexten, die sie gar nicht, und Fragen beantworten, die sie gar nicht gestellt haben. Aber wie ist das wirklich? Was wissen die über meinen tiefen Glauben an Jesus Christus? Es gibt Menschen, die haben eine sehr konfrontative Art. Die haben überhaupt kein Problem damit, sich hinzustellen und zu sagen, du brauchst Jesus. Ja, das ist nicht meine Art. Da merke ich, da sperrt sich was in mir. Und doch möchte ich offene Türen erkennen und möchte mich wirklich zu dem bekennen, an den ich da glaube. Wie lebst du das in deinem Umfeld? Auf der Arbeit, in deiner Freizeit, in deiner Nachbarschaft, bei den Menschen in deinem Umfeld? Wenn ich heute mit dir nach Hause fahren würde und würde dein Umfeld theoretisch befragen, was wisst ihr denn über deinen Glauben? Was würden die sagen? Was könnten die antworten? Haben die eine Ahnung davon, was du glaubst, wer Jesus für dich ist? Spannend. Josef war wohl lange ein verdeckter Jünger, der Jesus insgeheim nachfolgte. Aber interessant ist, in der größten Krise, im tiefsten Niedergang, im Zerbruch all der Hoffnungen der Jünger, dreht sich's plötzlich um. Denn nach Jesu Verhaftung ist es nur Petrus, der mitgeht bis in den Hof des Hohen Rates hinein. Und ihr kennt alle die Geschichte, habt sie schon gehört, ne? Kikeriki, Kikeriki. Petrus traut sich nicht mehr, sich zu Jesus zu stellen. Er hat Angst, er bekommt richtig Angst. Und ich kann es total nachvollziehen. Und dann heißt es über ihn nur noch, er ging fort und weinte bitterlich. Petrus hat in der Weise, Jesus auch an der Stelle nachzufolgen, ja, hat versagt. Und er weint bitterlich. Das ist noch eine eigene Geschichte für sich um den Petrus. Wenn man am Kreuz liest, sind es nur noch die Frauen. Und einer der Evangelisten berichtet noch von Johannes, der in der Nähe vom Kreuz war, so weit, dass Jesus was zu ihm sagen konnte. Alle anderen hatten sich vor Angst alle verbarrikadiert. Und in diesem Moment, wo alle anderen Angst haben, wo alle anderen sich zurückziehen, wo alle anderen sich nicht mehr zu Jesus stellen trauen, nicht mehr es wagen, da tritt Josef aus dem Schatten ins Licht. Hatte er genug vom Versteckspiel? Gab es da so einen Moment, wo Nikodemus und er sich in die Augen geblickt haben und gesagt haben, jetzt reicht's, jetzt ist es dran, anders vorzugehen wie bisher, kein Versteckspiel mehr, jetzt Butter bei die Fische? Leider lesen wir nichts darüber. In den Evangelien steht dieser innere Konflikt oder der Weg dahin, der steht da nicht, der wird uns nicht berichtet. Ich möchte uns einfach mal an der Stelle den Bericht vorlesen, den wir bei Johannes finden. Johannes 19, 38 bis 42. Danach bat Josef von Arimathäa Pilatus um die Erlaubnis, den Leichnam vom Kreuz abnehmen zu dürfen. Er war insgeheim ein Jünger von Jesus, denn er fürchtete sich vor den führenden Juden. Als Pilatus es ihm gestattete, ging er und holte den Leichnam. Auch Nikodemus, der Jesus einmal in der Nacht aufgesucht hatte, kam und brachte zum Einbalsamieren etwa 30 Kilogramm Myrrhe und Aloe mit. Gemeinsam wickelten sie den Leichnam mit den Kräutern in lange Leinentücher, wie es bei den Juden vor dem Begräbnis Brauch ist. Der Ort der Kreuzigung befand sich in der Nähe eines Gartens. Dort lag ein neues Grab, das noch nie benutzt worden war. Und weil es der Tag der Vorbereitung für das Passafest war, und das Grab sich in der Nähe befand, bestatteten sie Jesus dort. Wir lesen hier, dass aus zwei verdeckten Jüngern plötzlich ganz offensichtliche Nachfolger werden. Zwei Männer, die sich entscheiden, das Richtige zu tun, ihrem Herzen zu folgen, egal was es an Konsequenzen bedeutet. Die durch ihre tiefe Verbundenheit und Liebe zu Jesus in diesem Moment zeigen, dass er ihr Herr ist und die an dieser Stelle alle Konsequenzen auf sich nehmen. Und es sind fünf mutige Dinge, die ich hier lese. Fünf Dinge, die ich inspirierend finde. Das erste ist, dass Josef den Mut hat, sich in dieser angespannten politischen Situation an Pilatus zu wenden. Und Markus schreibt das wirklich genau so, bei Johannes ist es nicht so deutlich. Markus schreibt, als es Abend wurde, fasste Josef von Arimathäa, ein angesehenes Mitglied des Hohen Rates, Mut und ging zu Pilatus, um ihn um den Leichnam Jesu zu bitten. Das zeigt, dass Josef nicht nur im Hohen Rat angesehen war, sondern wohl generell ein angesehener Führer war. Denn Hans Dampf hätten sie nicht zu Pilatus vorgelassen. Er hatte genug Mandat oder öffentliches Ansehen, dass Pilatus ihn angehört hat und ihm diese Bitte erfüllt hat. Aber wichtig ist hier auch zu wissen, was wäre eigentlich mit Jesus passiert, wenn Josef das nicht gemacht hätte? Was war denn damals üblich? Verbrecher, die am Kreuz aufgehangen wurden, die wurden von den römischen Soldaten an diesem Kreuz hängen gelassen, bis sie dort am Kreuz verrotteten. Als Mahnmal für alle anderen. Das wäre eigentlich das gewesen, was mit Jesus passiert wäre. Aber Josef hat gemerkt, nein, stopp, das darf nicht sein. Das darf nicht das Ende des Herrn sein, an den ich glaube. Es brauchte, damit sich etwas änderte, einen einflussreichen Menschen, der sich für diesen Toten verbürgte. Und dann wurde dieser Tote abgenommen und konnte bestattet werden. Für Jesus war Josef dieser Mensch, dieser eine, der gesagt hat, für ihn verbürge ich mich. Er wollte Jesus dieses Schicksal ersparen. Das brauchte Mut, das ist der erste Punkt. Das zweite, was ich hier lese, dass Jesus selbst hingeht. dass Josef selbst hingeht. Dass er selbst hingeht ans Kreuz und den Leichnam mitnimmt, abnimmt. Darüber wird diskutiert, ob die Soldaten Jesus vom Kreuz abgenommen haben und er ihn dann nur mitgenommen hat, ob er dabei war. Das geht nicht ganz hervor aus dem, was hier steht. Aber er holt Jesus selbst ab. Eigenhändig balsamiert er zusammen mit Nikodemus seinen Leichnam ein und legt ihn in sein eigenes Grab. Das ist dem Hohen Rat mit Sicherheit nicht verborgen geblieben. So wie er vorher verdeckt war, wie er vorher vielleicht taktiert hat, wie er sich verhalten soll, an dieser Stelle war klar, wer das tut, wer sich so klar, wer einen Verbrecher vom Kreuz holt und ihn in seinen Graben liegen lässt, da kann er sich nicht mehr verstecken. Aber irgendwie war ihm klar, wenn ich schon den Tod von Jesus nicht verhindern konnte, dann doch jetzt wenigstens, dass dem, was von ihm noch übrig ist, etwas Unehrenhaftes widerfährt. Es war ein wahrer Liebesdienst, den er hier gebracht hat. Das ist das Zweite, dass er selbst hingeht, dass er selbst sich öffentlich bekennt. Das Dritte, es brauchte ein mutiges, aber auch ein zügiges Handeln. Denn wir lesen, Karfreitag, 15 Uhr ungefähr ist Jesus verstorben. 18 Uhr begann der Schabbat. 3 Stunden Zeit, all die Sachen zu regeln. Verdammt wenig Zeit. Da kann man keine Pläne mehr schmieden. Da kann man nicht mehr abwägen, nicht mehr taktieren und überlegen, wie mache ich das, wie mache ich das. Sondern es musste schnell gehandelt werden. In den Regeln für den Schabbat war durchaus erlaubt, sich auch nach 18 Uhr noch um die Erstversorgung eines Verstorbenen zu kümmern. Von daher müssen wir jetzt nicht daran denken, dass sie in den 3 Stunden zu Pilatus gegangen sind, Jesus abgeholt haben, einbalsamiert haben, ins Grab gelegt haben und das wäre zu knapp. Aber trotzdem war klar, in dieser Nacht musste das geschehen. Es war Eile geboten. Es war nicht viel Zeit für Überlegen. Und immer dann, wenn Zeitnot herrscht, wenn man weiß, es pressiert, dann handelt man nicht mehr überlegt, dann handelt man nicht mehr lang geplant, sondern handelt man nach dem Herzen. Dieses Zügige, dieses wenig Zeit zeigt mir, dass Josef sich entschieden hat, auf sein Herz zu hören. Das Richtige zu tun, egal was es bedeutet. Ein Viertes. Ich habe es gerade schon gesagt, er legt ihn in ein Grab. Hier bei Johannes steht, da war in der Nähe ein neues Grab. Aber wenn wir bei den anderen Evangelisten nachlesen, dann erfahren wir, dass es nicht irgendein Grab war. Es war sein eigenes. Josef hatte sich ein Grab in Jerusalem bauen, in den Fels schlagen lassen. Das zeigt sein Reichtum, das konnte nämlich nicht jeder. Ja? Warum in Jerusalem, wenn er eigentlich aus Arimathea stammt, wissen wir nicht. Er wollte wohl einfach in Jerusalem beerdigt werden. Und das Grab war unbenutzt, es war neu. Und Josef nimmt Jesus und legt ihn in das für sich selbst vorbereitete Grab. Was heißt das in der damaligen Kultur? Das bedeutet, wenn man einen Fremden in sein eigenes Familiengrab aufnimmt, ist das ja fast wie eine Adoption. Das ist eine ganz, ganz besondere Ehre. Das macht man eigentlich nicht so einfach. Und dieser Schritt, dass Josef sagt, du bekommst jetzt mein Grab, das ich für mich habe vorbereiten lassen, ist ein Schritt einer ganz besonderen Hingabe und persönlichen Zuwendung. Josef nahm ihn also in sein Haus auf. Er bot ihm Gastfreundschaft. Er gab in seinem Haus ihm seine letzte Ruhestätte. Ja, wenn wir wissen in der damaligen Kultur, was Gastfreundschaft bedeutet hat, wie wichtig es war, was war das für ein tiefes Bekenntnis auch von seinem Herzen. Und das Fünfte und Letzte, dass sich Josef zusammen mit Nikodemus, zwei Führende im Hohen Rat, nicht zu fein sind, hinzugehen, diesen Leichnam zu holen und ihn eigenhändig einzubalsamieren. Nikodemus brachte, steht hier, 30 Kilo einer Salbe aus besonderen Harzen brachte er mit. 30 Kilo von etwas sehr Besonderem, etwas sehr Wertvollem. Und sie nahmen das eigenhändig und kümmerten sich um diesen Leichnam voller Liebe und wickelten ihn in Leintücher. Sie folgen einerseits dem jüdischen Brauchtum, aber ich weiß nicht, wie oft die beiden Männer das schon selbst gemacht haben. Hier steht es explizit, sie beide haben das eigenhändig gemacht. Auch das ist etwas ganz Besonderes. Auch das ist ein tiefer Dienst der Liebe und Hingabe. Alle 5 Punkte zusammengenommen zeigen, sie erwiesen ihrem Herrn Jesus, dem Sohn Gottes, die letzte Ehre. Sie stellten sich an dieser Stelle klar an seine Seite und sagten, du bist unser Herr. Wir nehmen dich bei uns auf und wir bekennen uns ganz klar zu dir, egal welche Konsequenzen das hat. Und hier will ich ein zweites Mal eine Verbindung zu uns ziehen. Auch bei uns gibt es manchmal Momente, Situationen, wo wir merken, jetzt müssen wir uns entscheiden. Habe ich den Mut, das Richtige zu tun? Habe ich den Mut, jetzt hier an diesem Punkt aus dem Schatten zu treten und klarzumachen, wofür ich eigentlich stehe? Ich verstehe die Jünger, die Schiss bekommen haben, die sich verzogen haben. Ich verstehe den Josef und den Nikodemus, dass sie sich lange bedeckt gehalten haben. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo wir entscheiden müssen, was ist jetzt eigentlich? Was ist das Richtige? Wage ich es dann und bekenne, an wen ich glaube? Oder verziehe ich mich wieder und bleibe lieber weiter unterm Radar aus der Angst vor Konsequenzen? Und wie gesagt, ich sage das nicht von oben herab, weil ich selber weiß, was es bedeutet, Courage zu haben. Was es bedeutet, sich wirklich dann zu Jesus zu bekennen. Bekenne auch ich mich öffentlich zu Jesus, der bereit war, alles für mich zu geben? Oder bleibe ich weiter farblos und stumm? Ganz ehrlich, diese Geschichte war neben den anderen, von denen ich vorhin schon erzählt habe, für mich eine Inspiration, ganz bewusst mutig Schritte zu gehen. Diese beiden haben mir gezeigt, dass es richtig ist, auf sein Herz zu hören. Die beiden zeigen aber auch, es ist nie zu spät. Denn sie haben ja im Hohen Rat sich nicht durchsetzen können. Ich weiß nicht, wie sie da ihre Stimme erhoben haben. Auch wenn sie nicht einverstanden waren. Es ist nicht zu spät, Jesus sein Herz zu öffnen und zu sagen, jetzt, heute fange ich an. Jesus kommt nicht und sagt so, jetzt kannst du auch daheim bleiben. Das hast du schon wochenlang nicht und jahrelang nicht hingekriegt. Nein, morgen kann für dich dieser Moment sein. Oder für mich, dass Jesus fragt, und wie ist es jetzt? Einige Zeit vorher hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, wer sich hier auf der Erde öffentlich zu mir bekennt, den werde ich auch vor meinem Vater im Himmel bekennen. Aber wer mich hier auf der Erde verleugnet, den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen. Das hat er zu seinen 12 Aposteln gesagt. Die 12, die in der Passion sich verdünnisiert haben. Die 12, die sich zurückgezogen haben, die stumm geblieben sind. Die beiden, die aus dem Schatten treten, die hatten das gar nicht gehört, die waren da gar nicht dabei. Aber dieser Satz, den wir hier vorne nochmal sehen, wer sich öffentlich bekennt, das ist für mich nochmal so eine zweite, neben der Geschichte von den beiden, so eine zweite Sache, die mich immer wieder bewegt. Hey, habe ich den Mut, mich öffentlich zu Jesus zu bekennen, weil ich weiß, er möchte sich ja öffentlich zu mir bekennen. Er stellt sich an meine Seite, wenn es dann um meine Zukunft geht, um meine Ewigkeit, dass er sich an meine Seite stellt und sagt, hey, für dich habe ich mein Leben gegeben. Alles klar, alles erledigt. Ich bin einfach ja, angesteckt von dem Mut und dem Glauben dieser beiden. Die Passion macht aus ihnen wahre Nachfolger. Sie waren bereit, ihre hohe Stellung, ihren Rang, ihre Privilegien aufzugeben, um das Richtige zu tun. In Krisenzeiten, die wir auf dieser Welt ja gerade zur Genüge haben, werden auch wir hin und wieder gefragt, tun wir das Richtige? Stehen wir an Jesu Seite? Oder ducken wir weg und schwimmen weiter in der Menge, weil es einfacher und bequemer ist? Ich will euch einfach mit dieser Geschichte Mut machen, die beiden zum Vorbild zu nehmen. Und ich hoffe, ich habe mal in dem Moment die gleiche Courage, in dem Moment, wenn es darauf ankommt, mich hinzustellen und zu sagen, ja, Jesus ist mein Herr und mein Erlöser. Amen. Ich bete noch. Jesus, wir sind mit dir unterwegs in unserem Leben. Wir glauben an dich und wir wissen, du bist unser Erlöser. Und manchmal komme ich mir vor wie die 12 Jünger. Wenn es dann schwierig wird, dann ziehe ich mich doch zurück und halte die Klappe und bin leise. Und mich inspiriert der Mut dieser beiden Männer, die einfach nach ihrem Herzen handeln. Die bereit sind, Konsequenzen auf sich zu nehmen und sich ganz klar zu dir zu bekennen und zu stellen. Du weißt, in welchen Situationen wir gerade leben, wo wir gerade herausgefordert sind, auf der Arbeit, in der Schule, an der Uni, in der Nachbarschaft, im Freundeskreis, wenn so Momente kommen, wo es plötzlich kippt, wo Sprüche fallen, wo Menschen sich lächerlich machen über den Glauben, über Kirche, oder vielleicht sogar über dich. Oder auch Momente, wo es darum geht, ob wir bei der Wahrheit bleiben, ob wir uns für den Schwächeren einsetzen, ob wir uns an seine Seite stellen. Jesus, ich bitte dich einfach, dass du uns den Mut gibst, das Richtige zu tun. Dass wir den Mut haben, uns aus dem Glauben an dich heraus zu dir und auch zu deinen Werten zu bekennen. Dass Menschen an uns erkennen können, hey, der hat einen anderen Blick auf diese Welt. Den bewegt etwas, das kann ich spüren, das kann ich sehen. Mach uns zu Salz und Licht in dieser Welt, Jesus. Gib uns den Mut, an deiner Seite zu stehen. Amen.